Ich möchte heute ein paar Gedanken zu diesem Text sagen und möchte mit dem Predigt auch die Serie Zähl abschliessen. Wir haben Zähl im Garten, Zähl in Verbindung, auch Zähl im Zerriss, im Leid, in der Reife und Zähl auf der Reise gehört. Und heute möchten wir über das Leben rausgehen und einen Blick in den Himmel tun, Zähl im Himmel. Wir alle wissen, zwar wenn wir es nicht unbedingt wahrhaben, dass wir werden sterben. Und dann kommt die Frage, was ist denn mit meiner Seele? Ich bin im siebten Himmel. Das sagt man manchmal, wenn man verliebt ist, oder? Siebten Himmel gibt es übrigens in der Bibel nicht. Da gibt es nur den dritten Himmel. Aber auch das ist schon fantastisch. Aber wenn du richtig verliebt bist, dann schwebst du noch höher, dann kommst du bis in den siebten Himmel. Damit ist ein Zustand gemeint, wo der Körper richtig gehend mit Hormonen überschwemmt wird, durchflutet wird und er einfach nicht mehr normal funktioniert, in Anführungszeichen. Blumen sind viel farbiger. Das Leben ist generell intensiv und das ist tatsächlich so. Blumen sind wirklich Farben. Das Licht von der Sonne ist viel heller, wenn du verliebt bist. Und alle Tiere sind viel lebendiger. Deine Wahrnehmung ist geschärft. Alles ist viel klarer. Aber im Zentrum stehen nicht Bäume, Pflanzen, Sonne oder immer was, es auch mag sein. Im Zentrum von deinem Leben steht natürlich nur ein einziger Mensch. Die geliebte Person, um die dreht sich alles. Man möchte sie ständig anschauen, in allen Positionen, aus allen Blickwinkeln. Du möchtest sie berühren. Du möchtest alles mit ihr erleben. Aber auch wirklich alles. Ihre Stimme, ihren Geruch löst ein unbeschreibliches Glück in dir aus. Früher hat man zu dem gesagt, ich bin selig. Heute ist das Wort nicht mehr so im Mode, aber eigentlich trifft es auf den Punkt. Deine Seele ist so erfüllt von etwas, dass nur noch das gegenwärtig ist. Mit der Seele im Himmel ist es etwas so ähnlich, wie wenn man schwer verliebt ist. Es steht nur noch eine Person im Zentrum, im Himmel. Das ist der dreieinige Gott. In seiner Nähe wird alles viel intensiver. Das Leben an und für sich wird lebendiger, klarer, heller, verständlicher. Das Leben selbst verliert so den schalen Geschmack von einer nicht wollen endenden Abdankung. Das ist ja dann, wenn man mal 60 war. Dann geht man eigentlich nur noch von Abdankung zu Abdankung. Vorher ist man zu Segnung und von Hochzeit zu Hochzeit gegangen. Aber irgendwann hast du das Gefühl, die Abdankungen wollen nicht mehr aufhören. Abdankung ist ja in diesen Tagen ein Riesenthema, gell, wenn ihr in die Medien schaut. Tritt aber Gott in unser Leben, treten wir in den Himmel ein, dann stehen selbst vor Krankheiten und Leid zeichnet die Menschen wieder als neue Menschen auf. Aus der Abdankung wird Feier vom grossen König oder vom neuen König. Und der steht plötzlich im Zentrum. Alles verschiebt sich. Nicht mehr der Tote und der Tod steht im Mittelpunkt. Nicht mehr das Bett, wo einer gelegen ist, sondern er ist aufgestanden und der lebendige Gott steht in der Mitte. Martha, Maria und die ganze Trauergemeinde haben einen wahrhaft himmlischen Moment erlebt, wo der Lazarus aus dem Grab rausgekommen ist. Sie haben ein Stück Himmel auf Erde erlebt. Tatsächlich Himmel. Jesus hat den Hauch von der Auferstehung am jüngsten Tag, zmitzt ihren Alltag, zmitzt ihres Leben, zmitzt ihre Tour, ihres Alltag hineingebracht. Martha hat erlebt, was sie erst am Ende der Zeiten für möglich gehalten hat. An dem Tag, wo Jesus alles auf sich genommen hat und zu ihr gereist ist. Obwohl die Jünger vorausgesagt haben, Jesus, was du machst, ist lebensgefährlich. Die suchen dich in Jerusalem. Du bist ein gesuchter Mann. Die werden dich verhaften. Jesus hat es gewusst und hat Lazarus so lieb gehabt, dass er trotzdem dort gereist ist. Man hat keine Konsequenzen. Ein paar Tage später ist Jesus tatsächlich am Kreuz gestorben. Ich kann mir nur schwer vorstellen, was das in einer Martha, in einer Maria oder der ganzen Trauergemeinde für Gefühle ausgelöst hat. Ich glaube, keiner kann das nachempfinden. Aber das muss überschwänglich gewesen sein. Das muss das Verliebtsein noch um tausendfach übertroffen haben. Der Blick auf den Jesus, ich glaube, sie haben den Blick nicht mehr wegwenden von dem, was er gesagt hat, Lazarus, komm raus. Und ich glaube, der Lazarus ist absolut nicht mehr in der Mitte gestanden an dem Moment, sondern alle wollten den Jesus anlangen. Es heisst nur, dass sie alle glaubten. Und ich glaube, das meint es auch. Ein allertiefstes Vertrauen in den Jesus ist entstanden. Ein untrübtes Vertrauen. Gerade so, wie ein Kind, Mami und Papi Vertrauen tut. Man könnte aber gleich fragen auf dieser Geschichte. Seele, wo bist du denn? Der Jesus Lazarus hat gelebt, er ist krank geworden und ist gestorben. Wo ist denn seine Seele im Tod gewesen? Ja, über das steht nicht viel. Und gleich haben wir eine Antwort als Christen. Wenn wir sagen, so landläufig, seine Seele ist im Himmel. Und das ist auch nicht falsch. Ich würde sagen, das ist sogar richtig. Es gibt viele einfache Antworten. Der Lazarus hat mit seinem letzten Atemzug auch seine Seele wieder in die Atmosphäre ausgehaucht. Einige von euch sind vielleicht schon bei einem Sterbenden gesessen und haben gehört und erlebt, bis der letzte Atem aus dem Körper entwichen ist. Und damit in unserem Glauben auch die Seele. Bei der Schöpfung hat Gott am Mensch die Seele, den Geist eingehaucht und das Leben eingehaucht. Und in dem Moment, wo ein Mensch stirbt, geht der Geist vom Leben wieder aus seinem Körper. Es geschieht das Umgekehrte, was bei der Schöpfung passiert ist. Die Seele geht wieder aus dem Körper raus. Gott nimmt sie bei sich auf. Sie geht nicht verloren. Sie verschwindet nicht im Nirgendwo. Sie geht auch nicht in einen anderen Körper rein, in einen Baum, eine Pflanze oder einen anderen Mensch. Sondern Gott nimmt seinen Geist vom Leben wieder bei sich auf. Die Seele ist bei Gott, dem Vater im Himmel, sicher und wohl geborgen und aufgehoben. Übrigens, alle Seelen kommen im Himmel. Aber im Himmel gibt es dann schon verschiedene Räume, verschiedene Orte. Es gibt eben auch ein Schlafzimmer. Es gibt aber auch einen Thronsaal. Es gibt aber auch einen Keller, der nicht so gemütlich ist, wo einige sogar Hölle nennen. Der Himmel ist allumfassend. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht wäre. Alles ist unter seiner Herrschaft. Es gibt keinen Ort, wo er nicht Herr ist. Auch der entfernteste Ort, egal wo du hingehst, Gott ist Herr. Der Lazarus ist gestorben. Es gibt viele Bücher von Menschen, die Nahtoderlebnisse aufgeschrieben haben und erzählen. Das ist wirklich spannend. Ich habe auch schon einige gelesen. Und ich habe auch schon einen Mann kennengelernt, der tatsächlich so etwas erlebt hat. Der war im Gottesdienst, gewesen, wie ihr heute. Er ist auf die Toilette gegangen. Auf der Toilette hat er einen Herzinfarkt gehabt und zusammengefallen. Eine Weile später kommt jemand aufs WC und sagt, sieht, wie der Fritz am Boden liegt. Er ist sofort wieder in den Gottesdienst aufgerannt und hat gesagt, da liegt einer am Boden, ist ein Doktor da. Und tatsächlich war ein Notarzt im Raum. Der Fritz ist wiederbelebt worden. Er hat keine Schäden davon getragen, aber er hat gesagt, in dem Moment, wo ich dort gelegen bin, hat sich mein Geist von meinem Körper gelöst und ich bin Jesus begegnet. Ich habe Jesus gesehen. Und Jesus hat mir gesagt, geh wieder zurück, dein Leben ist noch nicht fertig. Du hast noch einen Auftrag. Das ist bewegend. Der Fritz hat das immer wieder auch erzählt. Und wenn man immer das angerührt hat, hat man gemerkt, dass das ein heiliger Moment war in seinem Leben. Aber der Fritz war nicht hirntot. Der Fritz war nicht tot und hat auch noch nicht gestunken wie der Lazarus. Der Fritz war noch nicht am Verwesen, sondern da war noch viel Leben in ihm. Man hat ihn wieder beatmen und wieder beleben. Gott sei Dank für den Fritz. Aber auf seinem Weg zum Himmel hat er ein entscheidendes und prägendes Erlebnis gemacht. Vom Lazarus haben wir keinen so einen Bericht. Das ist doch erstaunlich. Das wäre doch jetzt mega interessant. Lazarus, 3 Tage im Grab. Was hast du erlebt? Das wäre das Erste, was ich fragen würde. Und der Johannes, der das alles berichtet, schreibt überhaupt gar nichts über das. Also das hat mich immer mega erstaunt. Also ich, das wäre jetzt, hätte ich da einen zweiseitigen Bericht angeschrieben. Lazarus, wo bist du gewesen? Was hast du erlebt? Wo bist du angereist? Was hast du gesehen? Was hat Gott dir gesagt? In welchem Raum bist du gewesen? Es steht aber nicht. Es steht nur voraus, wenn wir die ganze Geschichte lesen im Kapitel 11, dass Jesus unterwegs war, wo er die Nachricht bekommen hat, dass der Lazarus schwer krank ist und am Sterben liegt, hat er seinen Jüngern gesagt, er schläft. Das ist dann so ausführlich berichtet. Der Lazarus schläft. Er liegt im Bett. Die Jünger denken, ja, dann geht es bald wieder besser. Wenn er schläft, geht es meistens besser mit einem Kranken. Dann hoffen wir, dass er wieder aufsteht. Der Lazarus schläft. Dann hat Jesus gesagt, nein, der schläft nicht. Der Lazarus ist tot. Der Lazarus ist tot. Und dann haben sie kapiert, ah, der Lazarus ist tot. Der ist gestorben. Da geht es nicht mehr um eine Besserung, sondern der ist gestorben. Jesus aber redet vom Lazarus als einem Schlafenden. Wie ist denn das möglich? Und auch wenn man andere Berichte anschaut, wo Jesus Menschen verweckt hat, redet er von denen immer als schlafende Personen oder schlafende Seelen. Als Seelen, wo man, wenn man so will, im Himmel schlafen. Darum habe ich das Bett da direkt unter den Himmel tun, ein Himmelbett vielleicht. Und wo er angekommen ist, in Bethanien, habe ich heute die Geschichte vorgelesen, da war er tatsächlich tot gewesen und alle haben gewusst, der Lazarus ist gestorben. Sie haben ihn schon eingewickelt und das Ritual vom Abschied haben schon bereits angefangen. Der Lazarus hat nicht geschlafen, der Lazarus ist tot gewesen. Er war auch nicht nahtot gewesen oder scheintot, wie das vielleicht einige mögen denken, der Lazarus ist ganz tot gewesen. Sonst stinkt man nämlich nicht. Und die Familie hat Abschied genommen und auch viele eben aus Jerusalem, die offensichtlich ihn kennt haben. Jesus spricht davon, dass eine Seele, die gestorben ist, eine schlafende Seele ist. Das ist ein wahrhaft tröstliches Wort, ein seelsorgerliches Wort, das wir hier empfangen aus der Bibel. Für den Sohn Gottes ist ein Toter lediglich ein tief Schlafender. Ein Toter ist für Gott nicht tot, sondern er schläft nur. Er kann hingehen an das Bett, kann die Türen aufmachen oder sie aufmachen lassen, wie in der Geschichte, kann hineinrufen, Lazarus, komm raus. Tagwach, sagt man dem im Militär. So nach einer Nacht, hast du vielleicht eine Nachtübung gehabt, morgen geht das Licht an, Tagwach. Jesus macht aber nicht so, Tagwach, und dann Radio voll auf, sondern Jesus macht das liebevoller. Er ruft ihn beim Namen, er weckt jeden Einzelnen, geht von Zimmer zu Zimmer, von Raum zu Raum oder von Person zu Person. Er sagt, Lazarus, es ist Tagwach für dich, stand auf, komm raus, es fängt eine neue Zeit, ein neuer Tag für dich an. Das ist eine wahrhaft gute Botschaft. Jesus hat es hier am Beispiel von Lazarus gezeigt, was seine Macht und seine Kraft ist in der Schöpfung und der Herrlichkeit. Das ist nicht nur in das Leben wieder möglich, sondern das ist auch eine Auferstehung in einen neuen Tag möglich. Ein Schlafender, und es lohnt sich über Schlafen nachzudenken, denn es ist noch nicht bis zuletzt erforscht. Schlaf ist ein Geheimnis, aber ein Schlafender, von einem Gestorbenen, von einem Schlafenden reden, ist etwas Wunderbares. Wenn man schläft, passieren so ganz seltsame Dinge. Du bist zumal an Ort im Traum, wo du eigentlich nie gewesen bist. Auch nicht könntest du hingehen mit dem Körper. Zum Beispiel fliegen ist etwas Nettes, was man machen kann im Schlaf. Oder schnell von einem Ort zum anderen gehen oder Menschen treffen. Es gibt sogar Leute, die im Schlaf Jesus getroffen haben. Und aufgrund dieser Begegnung eine Entscheidung für ihr Leben treffen. Zustand vom Schlafen unterscheidet sich aber grundlegend von dem, der wach ist. Einer, der so richtig tief schläft, ja, der macht vielleicht zwischendrin mal einen Zucker oder einen Seufzer. Aber mit dem kannst du nicht wirklich etwas anfangen. Der versagt kein Holz. Der trägt kein Kübel und die kocht auch nicht, wenn sie schläft. Sie schläft oder er schläft eben. Schlaf ist eine Trennung vom Körper, vom persönlichen Bewusstsein, einfach von der Aktivität, und wir brauchen Schlaf. Jeder von uns braucht viel und gesunden Schlaf. Der Körper braucht den Schlaf. Der Körper wird frei von der Seele oder vom Geist eher. Er erholt sich von dem Bewusstsein und auch umgekehrt. Wir brauchen die Zeit von der Nacht, vom Schlaf. Und dann erwachen wir in neuer Frische. Und das ist etwas Schönes, wenn wir einen wirklich guten Schlaf haben. Und nach dem sehnen wir uns, wenn wir ihn nicht mehr haben und wünschen uns, dass wir wieder gut, richtig, tief schlafen können. Und so ähnlich ist es auch, wenn jemand tot ist. Seine Seele hat sich wie getrennt. Der Körper ist an einem Ort und der Geist ist an einem anderen Ort, eben bei Gott. Und wenn wir wieder aufgeweckt werden von Jesus, sind wir an einem neuen Tag. Wir können wieder aufstehen, können wieder aktiv sein, haben wieder ein bewusstes Leben und können willentlich handeln und Entscheidungen treffen. Aus der Sicht vom Mensch ist ein Mensch tot, der gestorben ist. Aus der Sicht von Gott schlaft er lediglich. Das ist eine gute Nachricht. Einige sagen, ja, was hat jetzt das mit meinem Alltag zu tun? Das hat mehr mit deinem Alltag zu tun, als du denkst. Einige sagen, das ist doch gar nicht so wichtig, was mit mir nach dem Sterben passiert. Das ist sehr wohl wichtig. Für dich und dein Leben und dein Handeln hier im Alltag. Einige haben Ansichten über die Existenz nach dem Tod, wo Konsequenzen und schwierige Konsequenzen fürs Dasein haben, für dein Handeln hier im Leben. Zwei ganz kurze Beispiele, wirklich nur ein Flash. Wir können das Thema natürlich ausführlich behandeln. Schauen wir ganz kurz in eine andere Religion und in eine andere Konfession hinein. Animismus. Es gibt Menschen, die glauben, dass wenn wir da gestorben sind, in den Ahnenhimmel gehen und dass Ahnen, also Verstorbene, wieder Einfluss haben in das Geschehen. Das ist nicht nur in Asien so. Da gibt es auch viele Menschen hier in Europa und auch im Emmental, die so denken, dass Tote Einfluss haben hier in unser Geschehen. Und Angst haben vor den Toten, die dann zumal wieder da sind, wieder auftauchen, in ihrer Stube, in ihrem Leben. Chaos anrichtet, der Grossvater, Urgroßvater. Vielleicht nicht so schöne Sachen, vielleicht gibt es auch gute Sachen, die wir erlebt haben und sich wünschte, er wäre noch mal da. Aber viele haben eher Angst vor Toten, als dass sie sich wünschten, dass sie wieder da wären. Und teure und kostspielige Rituale machen und viel, viel Zeit investieren im Animismus, in die Abwehr von diesen bösen Ahnengeistern. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen. Ein zweites Beispiel, sehr bekannt. Darum gibt es uns auch als Täufer oder als Evangelik-Christen. Katechismus der katholischen Kirche, Punkt 208. Nach dem Tod geht deine Seele durch verschiedene Räume von der Lüterung, sprich Fegefeuer. Übrigens ist die Lehre nicht Vergangenheit, sondern Gegenwart. Gegenwärtiger Glauben katholischer Christen durchs Fegefeuer. Und du kannst da für deine Großmutter beten. Kannst du Kerzen anzünden. Ich war in der Ferien katholischer Kirche in Wien. Da hat es Tausende von Kerzen und Menschen, die gebetet haben. Und du kannst Messen lesen lassen für Geld, damit deiner Großmutter, dein Grossvater, dein Bruder, deine Schwester oder vielleicht auch dein Kind, das leider zu früh gestorben ist, nicht muss leiden im Jenseits. Ist das unser Glaube? Ich habe euch einen anderen Glauben gesagt heute, wo ich darauf vertraue, dass Menschen, die hier sterben, hier einschlafen und Gott kann sie wieder erwecken. Dass sie in dem Schlaf ausruhen bei Gott, von mir aus, wenn ihr möchtet, im Paradies oder in einem Schlafsaal. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Wenn man das anschaut, kommt man dazu, dass das allweg der Ort ist, wo die Seelen tatsächlich ganz zur Ruhe kommen. Wohin soll denn der Reis gehen? Was glaubst du? Was glaubt dein Umfeld? Glaubst du, dass du, wenn du da weggehst, dass deine Seele dann zu Gott geht, in den Himmel geht? Oder verschwindet sie einfach im Nirgendwo? Es macht tatsächlich einen Unterschied auf dein Handeln hier im Leben, ob du, was du glaubst, was nachher mit deiner Seele wird passieren. Es ist Motivation für dein Handeln. Jesus aber hat Kraft, dein Leben, das hier zu Ende gegangen ist, wieder aufzuwecken in die Ewigkeit und in die Herrlichkeit. Jesus macht aber mit dem Lazarus keine Mund-zu-Mund-Beatmung. Er macht es nicht wie der Paulus und werft sich auf das Kind. Jesus weckt ihn auf mit drei Worten. Lazarus, komm heraus. Lazarus, komm raus. Nach dem Einschlafen in dieser Welt weckt uns Jesus an einem neuen Tag auf. An einem ganz neuen Tag. Nicht morgen, an einem neuen Tag, in einer neuen Zeit, in einem neuen Zeitalter. Aufwachen werden wir nicht wieder in dieser Welt, sondern in einer neuen Welt. Die Welt wird nicht mehr die gleiche sein, wie in dieser Welt, wo wir eingeschlafen sind. Aufwachen, erweckt werden wir in einer neuen Welt. Eine Welt, die sich unterscheidet von dieser. Eine Welt, wo Christi Herrschaft umfassend ist. Aufwachen werden wir in einer Welt voll Gnade, voll Heil und voll Frieden. In einer Welt mit einer neuen Mitte, neuen Mittelpunkt. Der Bibelstunde eines Monats rede ich darüber, über das neue Jerusalem. Und was ist denn die Mitte von dem neuen Jerusalem? Über die Geschichte von Jerusalem, bis nicht nur in der Vergangenheit, sondern bis in die Zukunft. Ein Gedanke zur Seele in der Ewigkeit. Ich glaube an eine Auferweckung von meiner Seele. Das ist mein Zeugnis. Das ist mein Bekenntnis. So sprechen wir es auch im apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an die Auferweckung. Ich glaube aber auch an die Vergebung von der Sünde und der Schuld. Ich glaube an das ewige Leben. Und ich glaube, dass das ewige Leben nicht ein passives Schlafen ist im Himmel. Sondern, dass es ein aktives Leben wird sein, ein fröhliches Dienen unter seiner Herrschaft in seinem Reich. Was Neue vom Alten unterscheidet, sind nicht Berge, Hügel, Täler, Seen oder Flüsse, die wunderbar sind. Auch Fisch, Vögel oder Tier oder Feld, Tier vom Feld. Auch nicht Wind und Regen machen den Unterschied. All das gibt's wieder. Eine neue Welt ist eine neue Welt. Aber der Unterschied, ja selbst Völker wird es wieder geben, der Unterschied ist das Zentrum, nämlich die Herrschaft von Christus, die umfassende Herrschaft von Christus. Das ist das Neue in der neuen Welt, dass Jesus der Herr ist, der sichtbare Herr ist, dass es einen Mittelpunkt gibt, wo wir hin können. Alle unsere Blicke werden auf ihn gerichtet sein, wie einem Verliebten, der nur seine Geliebte sieht, oder wie eine Verliebte, der nur ihren Geliebten sieht. Gemeint wird nur auf ihn schauen. Wir werden nur Augen haben für ihn. Und unsere Gefühle werden durcheinander kommen, wenn wir ihn sehen. Unsere Gefühle werden überschwänglich sein, wenn wir ihn dann berühren und ein Wort mit ihm wechseln. Es wird mehr sein, als wenn ein Mann oder eine Frau auf der Straße den König Charles trifft. König Jesus. Und er wird Zeit haben. Und er wird mal bei dir stehen. Mit dir reden. Und will eine Gemeinschaft mit dir haben. Du wirst nicht müssen 8 Kilometer anstehen. Oder wie lange stehen sie an? Er wird einfach bei dir sein. Neben dir sein. Dir in die Augen schauen. Und sagen, ich habe dich gern. Ich liebe dich. Und die Gemeinschaft wird nicht ein ewiges Verliebtsein bleiben. Nein, es wird eine echte Liebe sein. Eine echte, tiefe Liebe von uns und ihm, wo es allertiefstem Herzen kommt und von der Sehnsucht lebt, jeden Tag einfach hellwach in seinem Haus zu sein, wie wir es im Psalm 23 am Schluss gesungen haben. Und zu erleben, wie seine Gnade, seine Liebe überflüssend ist, wie Öl, das man über einen Menschen tut bei einer Salbung. Und wir werden dort sein, in seinem Haus, und den Wunsch haben, ihn zu begleiten, ihm zu dienen und ihm zu folgen. Diese ewige Liebe, diese Verbindung, diese Gemeinschaft mit Gott, das Auferwecken, da können wir staunen drüber. Vielleicht verstehen wir es auch nicht ganz wirklich. Sie beginnt nicht erst dann, wenn es dann einmal so wird sein, am jüngsten Tag. Wie Martha auch gesagt hat. Das Erstaunliche ist das, was Jesus ihr gesagt hat. Und es lohnt sich weiter über das nachzudenken. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbt. Und wenn er da lebt und glaubt an mich, wird er nimmer mehr sterben. Glaubst du das? In dem Sinn werden unsere Seelen nicht erst dann am jüngsten Tag erwachen. Und im Himmel wach sie und ihm dienen. Sondern der Ruf von Jesus erreicht dich schon heute. Er ruft dich heute mit Namen und weckt dich auf. Er weckt dich auf zu ewigem Leben. Wenn du heute geschlafen hast in der Kirche, dann weckt er dich heute auf zu ewigem Leben. Und ich hoffe, dass er mit uns noch viele aufweckt und wach werdet, dass mit uns noch viele wache Christen ihn loben und ihm dienen. Amen.